Ich lese den Predigttext aus Jesaja 6, Verse 1 bis 8. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und erhielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich.
Genau, ich hoffe, ich rede einigermaßen rein und ihr könnt mich hier ja auf jeden Fall sehen. Das heißt, es lohnt sich, wenn es wieder geht, auf jeden Fall hier hinzukommen. Ich weiß, manche von euch, das klappt heute noch nicht. Ich freue mich trotzdem auch mit technischen Herausforderungen, heute hier wieder predigen zu dürfen und Leute vor mir zu sehen. Die letzten Male habe ich immer in nur so ein kleines schwarzes Loch in so eine Kamera geguckt und ich habe mir vorgestellt, dass dahinter Leute sind, die das auch angeguckt haben, und deswegen ist es schön, heute hier zu sein. Ich bin Tobias, ich bin zusammen mit Aaron Pastor von Mittendrin, und ich glaube, im Leben von uns als Mensch gibt es immer wieder so Momente, oder nicht immer wieder, oder manchmal Momente, die ganz besonders sind. Momente oder Begegnungen, die unser Leben, unsere Sicht auf die Welt, auf unsere Prioritäten, auf unsere Zeit oder was auch immer, komplett auf den Kopf stellen. Und solche Momente sind selten, die kommen nicht zu oft vor, aber ein so ein Moment war für mich definitiv vor 5,5 Jahren. Und ich erinnere mich noch an ganz viele Details von diesem Tag, beziehungsweise von diesem Abend. Ich war auf einer Weihnachtsfeier, habe da sehr gut gegessen, Raclette, mein Bauch war ziemlich voll, bin dann nach Hause gefahren, total müde, spät nach Hause gekommen, habe mich hingelegt, und kurze Zeit später, nachdem ich mich schlafen gelegt habe, weckte mich meine Frau Renate und meinte: Tobias, ich glaube, meine Fruchtblase ist geplatzt. Ich noch völlig, völlig durch den Wind, und meinte: Bist du dir sicher? Und sie so: Ja. Und wir sind dann los, ganz schnell ins Auto, ins Krankenhaus gefahren, beide total aufgeregt, und wir kamen da an, und dann ist auf einmal, nach relativ kurzer Zeit für eine erste Geburt, unser Sohn Emil auf die Welt gekommen. Und ich weiß noch, was das für ein Moment war, voller Adrenalin und Erleichterung bei Renate und mir, dass das jetzt geschafft ist. Renate hat es geschafft, ich war stolz auf meine Frau, und plötzlich war da dieses kleine Kind, und ich hatte unseren Sohn auf dem Arm. Und ich weiß noch, also jetzt ist er groß, habt ihr ihn ja schon gesehen, ganz klein, total, nicht mehr zusammengefaltet, aber so ein kleines Baby, ihr könnt euch das vorstellen, wenn ihr schon mal dabei wart, dann wisst ihr das. Und dieser Moment, ich weiß, als ich ihn auf dem Arm hatte, der änderte alles bei mir, änderte völlig irgendwie meine Sicht. Ich weiß noch, ich hatte dieses kleine Baby auf dem Arm, Emil, und ich hatte in dem Moment eine unfassbare Liebe für diesen kleinen Menschen, der da auf meinem Arm ist. Und das war so ein kleiner, hilfloser Mensch, der nichts mir eigentlich geben konnte, auch in den Wochen danach. Ich war voller Stolz, aber eigentlich, was sonst nur gegeben hat, war wenig Schlaf, volle Windeln und Schreien, aber das war egal, denn ab diesem Moment hat sich irgendwie mein Leben auf den Kopf gestellt, und ich wusste, ich bin jetzt Papa, ich bin Vater, und ich darf Ich darf mein Leben anders sortieren, andere Prioritäten haben. Ich wollte anders mit meiner Zeit umgehen. Nicht ich musste, sondern ich wollte. Und das war für mich, könnte man sagen, so ein, wie Aaron vorher gesagt hat, so ein heiliger Moment. Also so ein Moment, der absolut außergewöhnlich war und der meine Welt auf den Kopf gestellt hat. Und in dem Text, um den es heute geht, geht es um eine Begegnung, die ein Mann hat, Jesaja, und diese Begegnung war für ihn nicht nur einfach schön und bewegend, aber auch so eine Begegnung und so ein Moment, der seine Sicht auf die Welt, auf sein Leben und auch seine Sicht auf Gott komplett auf den Kopf gestellt hat und ihn total geprägt hat für seinen ganzen Rest seines Lebens. Und ich möchte mit euch heute in diesen Text schauen, der vielleicht ein bisschen herausfordernd ist, wenn ihr den gerade gehört habt, aber mit euch da mal eintauchen in drei Punkte. Und zwar, das erste ist eine Begegnung mit dem heiligen Gott, eine Begegnung mit uns selbst und eine Begegnung, die verändert. Eine Begegnung mit dem heiligen Gott. Also hier in dem Text heißt es, dass dieser Text steht im Buch Jesaja im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, und er beginnt mit einer Zeitangabe. Das habt ihr vielleicht gehört. Im Todesjahr des König Osia. Und wegen dieser Zeitangabe kann man den Text sehr gut datieren. Man weiß, wann die Könige ungefähr gelebt haben. Und es war wahrscheinlich im Jahr 740 oder 739 vor Christus. Da spielt diese Geschichte. Aber diese Aussage im Todesjahr des König Osia ist mehr als einfach eine Zeitangabe gewesen. Denn der König Osia war König von Juda, einem von den Teilen von Israel. Er herrschte in Jerusalem und er war kein normaler König, so wie alle anderen, sondern er war ein relativ guter König. Und er herrschte 52 Jahre. Also wir kennen die Queen, die ist sehr lange dran. Aber damals war 52 Jahre echt eine ganz schön lange Zeit. Und unter seiner Herrschaft, unter König Osia, blühte das ganze Land auf. Alle profitierten. Der Wohlstand wurde größer, die Sicherheit wurde erhöht, Feinde wurden zurückgedrängt und den Leuten ging es gut. Und jetzt mit diesem im Todesjahr Osia passiert auf einmal was. Denn dieser König stirbt. Er ist nicht mehr da. Und ich glaube, ganz viele Leute hatten wahrscheinlich ihre Hoffnung und auch, warum es ihm so gut geht, in diesen König gesetzt und er ist auf einmal nicht mehr da. Und nicht das ist nicht genug, sondern gleichzeitig passiert zu dieser Zeit was, nämlich Assyrien, das war die Supermacht zu der damaligen Zeit, nimmt nach und nach die Nachbarvölker von Israel und von Juda ein und steht jetzt nicht mehr weit weg von Juda und von Jerusalem. Also es ist eine große politische, ja, militärische Bedrohung da. Der König ist tot. Also es ist eine Zeit der großen Unsicherheit und Verunsicherung. So viel vielleicht zum geschichtlichen Kontext von diesem Text, wo der passiert. Und Jesaja, dieser Mann, um den es hier geht, der war ein Prophet. Ein Prophet kann man sich so vorstellen, das war eine Person, die Gott ausgewählt hat, um stellvertretend für ihn zu den Menschen zu reden, was er wollte. Und Jesaja war so jemand. Und er ging wahrscheinlich regelmäßig in den Tempel. Und jetzt an diesem Tag passiert auf einmal etwas sehr Außergewöhnliches. Jesaja bekommt eine außergewöhnliche Vision. Und wenn ihr Vision hört, vielleicht erinnert ihr euch an das Zitat von dem Ex-Kanzler Helmut Schmidt, der gesagt hat, wer Vision hat, der soll zum Arzt gehen. Wenn die Bibel von solchen Visionen spricht, dann ist das nicht irgendein esoterischer Quatsch, sondern Visionen kann man sich vorstellen wie eine ganz reale Vorstellung, die eine Person bekommt, wie so ein Traum. Aber in dieser Situation ist die Person sich ganz bewusst, dass es nicht einfach nur ein Traum ist, sondern dass es ganz real ist und dass er da gerade etwas Besonderes sieht. Und Jesaja hat jetzt hier diese Vision von dem Tempel, wenn ihr in den Text schaut. Der Tempel in Israel, das war so die repräsentative Wohnstätte von Gott. Nicht, dass man Gott auf so ein Gebäude irgendwie begrenzen könnte, aber Gott hatte gesagt, in diesem Tempel, an diesem Ort möchte ich für euch Menschen ganz bewusst erlebbar und präsent sein, sodass ihr mich erleben könnt. Und in diesem Tempel gab es zwei Teile und ein Teil war nicht zugänglich für die Menschen. Das war das Allerheiligste. Der war getrennt mit einem dicken Vorhang, symbolisch. Da durfte man nicht durch. Und in diesem Allerheiligsten war Gott erlebbar, spürbar, war Gott mit seiner Gegenwart anwesend. Das haben die Juden geglaubt. Und Jesaja sieht jetzt diesen Tempel vor sich in dieser Vision und er sieht auf einmal in diesem Tempel einen riesigen Thron. Und er sieht diesen Thron und er kann das gar nicht so richtig beschreiben. Auf diesem Thron sitzt jemand, aber das ist irgendwie so gewaltig für ihn, weil allein der Saum von dem Gewand, von dem der da drauf sitzt, ist so groß, dass er den ganzen Tempel ausfüllt. Und dann sind da Engel. Vielleicht auch so ein Konzept, was ein bisschen missverständlich ist. Wenn wir an Engel denken, dann haben wir vielleicht ganz lustige Bilder vor Augen, vielleicht von so kleinen, dicklichen Babys mit kleinen Flügeln und großem Kopf, die eigentlich gar nicht fliegen können, vielleicht so ein bisschen wie so ein Amor. Man hat vielleicht schon mal solche Bilder gesehen. Und wahrscheinlich ist das auch so etwas, wo manche von euch sagen würden, ja, es ist schon ein ziemlich stranges Konzept irgendwie von so Engeln. Passt nicht so ganz in meine Lebenswirklichkeit, habe ich noch nicht so oft gesehen. Aber vielleicht zwei Dinge dazu, zu diesem Thema Engel. Zuerst einmal ist es tatsächlich so im christlichen Glauben, dass der christliche Glaube sagt, es gibt eine Realität hier, die wir sehen, immer wahrnehmen, aber es gibt auch noch eine andere Realität. Zum Beispiel, dass es einen Gott gibt, den wir vielleicht auch nicht immer sehen, aber dass es auch Engel gibt. Und das ist vielleicht für dich absurd, wenn du nicht so viel mit Kirche am Hut hast, aber vielleicht eine andere Sache zum Thema Engel. Engel werden in der Bibel nie als so etwas beschrieben, wie diese kleinen dicklichen Babys mit den kleinen Flügeln und dem großen Kopf, sondern fast überall, wo diese Engel mit Menschen in Kontakt kommen, da erschrecken die Menschen und haben Angst vor diesen Wesen. Sie sind von einem ganz anderen Kaliber, sie sind irgendwie eindrucksvoll und besonders. Und hier in diesem Engel heißen diese Engel hier, das sind ganz besondere Engel sozusagen, die heißen Seraphim. Und das bedeutet wörtlich die Brennenden. Also ihr könnt euch das vorstellen, was Jesaja da sieht. Er sieht diesen Riesenthron mit Engeln, die da rumfliegen und die dabei am Brennen sind und nicht kleine Babys, die mit einer Harfe auf einer Wolke sitzen. Das ist diese beeindruckende Situation, die Jesaja da vor sich hat. Und diese Engel rufen sich gegenseitig zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Das steht im Vers 3. Die ganze Welt ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Also eine ziemlich unglaubliche Szenerie, die Jesaja da vor sich hat. Und das, was die Engel da rufen, ist ja genau das Thema, um das es heute geht. Wir befinden uns in dieser Predigtreihe Gott anders sehen und heute als der, der heilig ist. Und ich glaube, um zu verstehen, was Jesaja da sieht und was das vielleicht auch mit unserer Sicht auf Gott heute noch zu tun hat, ist es, glaube ich, wichtig zu verstehen, was im christlichen Glauben mit diesem Begriff heilig verstanden wird. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil uns manchmal so eine Vergleichskategorie in unserem Leben irgendwie dafür fehlt. Aber vielleicht in meinem Beispiel, das ich von der Geburt erzählt habe, das habe ich gesagt, es war ein heiliger Moment, weil es außergewöhnlich war, es war schön, es war besonders. Und ich glaube, wenn die Bibel von heilig spricht, dann ist es tatsächlich auch so, zum einen sowas in diese Richtung. Wenn die Engel hier sagen, Gott ist heilig, dann heißt es, Gott ist perfekt, schön, makellos, vollkommen. Und es geht so weit, dass Gott nicht einfach nur vollkommen ist, sondern dass er in seiner Vollkommenheit selbst der Maßstab für alles Gute und alles Vollkommene ist. Gott ist heilig, das heißt, er ist makellos und rein und strahlend und schön und seine Heiligkeit, in seiner Heiligkeit selbst ist er der Maßstab für alles andere, was vollkommen ist. Aber ich glaube, das ist nur ein Teil von dieser Definition von heilig und ich glaube, kommt noch was anderes dazu, wenn die Bibel von heilig spricht. Und zwar ein zweiter Aspekt, dass Gott absolut vollkommen ist, aber gleichzeitig auch unantastbar, habe ich es mal genannt. So schön und vollkommen, dass er gleichzeitig deswegen unantastbar ist. Man kann es sich vielleicht so vorstellen wie mit der Sonne. Also die Sonne ist total schön, lebensspendend, heute ist bewölkt. Wir vermissen sie jetzt schon, nach wo wir jetzt viel Sonne hatten. Aber wir können nicht die ganze Zeit in die Sonne gucken. Und wenn wir zu nah an die Sonne kommen würden, dann würden wir verbrennen. Und in dieser Art und Weise sind hier diese Engel, die fliegen um diesen Thron herum und brennen in dieser Gegenwart von diesem heiligen Gott. Und sie rufen, heilig, heilig, heilig. Der absolute Superlativ, dreifache Wiederholung, den es in der hebräischen Sprache gibt. nicht zu Gott, sie rufen das gar nicht direkt zu Gott, sondern sie rufen das einander zu, weil sie Gott nicht anreden dürfen, können. Sie verbergen ihr Angesicht vor dieser strahlenden Heiligkeit. Und dann heißt es hier, dass bei diesem lauten Rufen der Engel Rauch überall ist und die Erde bebt. Also hier steht, die Pfosten der Schwellen, also die Türschwellen bebte. Also der ganze Tempel bebte und wackelte. Und was das eigentlich ausdrückt in dieser Vision, viele Bilder, ist eigentlich, dass selbst der Himmel, selbst die Engel, selbst der Tempel nicht gewöhnt ist an diese Heiligkeit von Gott. Es ist so vollkommen, aber gleichzeitig unantastbar. Das ist hier die Begegnung mit dem heiligen Gott, die Jesaja hier hat. Und wir haben in den letzten Wochen ja schon über so verschiedene Eigenschaften Gottes gesprochen. Und ich glaube, es gibt einige Eigenschaften von Gott, die können wir, wenn wir ehrlich sind, manchmal sehr, ich nenne es mal, eigennützig gut finden. Vor ein paar Wochen habe ich darüber gepredigt, über einen Gott, der allwissend ist. Und ich glaube, wir können es sehr eigennützig gut finden, an einen Gott zu glauben, der allwissend ist. Weil manchmal gibt es in unserem Leben Situationen, wo ich nicht mehr weiter weiß. Und es ist gut, einen Gott zu haben, wo ich weiß, der weiß alles. Der hat die komplette Weisheit. Ich glaube, wir können sehr eigennützig an einen allmächtigen Gott glauben. Denn es gibt Situationen, wo wir uns wünschen, dass da Veränderung reinkommt. Und dran zu glauben, dass es einen Gott gibt, der alle Macht hat, der alles verändern kann, das ist gut für uns. Genauso können wir eigennützig an einen Gott glauben, der uns liebt. Denn wir sehnen uns danach, geliebt zu werden. Aber an einen Gott zu glauben, der auch heilig ist, diese strahlende Vollkommenheit und gleichzeitig Unantastbarkeit, das ist nicht so etwas, was wir so leicht einfach so für uns nutzen können, was uns jetzt direkt erstmal so einen Vorteil bringt, für unsere Wünsche und für unsere Vorteile. Ich glaube, so einen Gott, der wirklich so ist, den würde man nicht einfach nur fragen, hey, möchtest du so ein kleiner Assistent für mein Leben sein, für meine Problemchen? Nein, dieser Gott ist heilig, er sitzt auf dem Thron, so wie er hier beschrieben wird, und er ist der König von allem. Und vielleicht beschäftigst du dich manchmal mit dem christlichen Glauben und denkst, ja, das könnte so eine kleine Verbesserung ja für mein Leben sein. Und vielleicht denken wir auch, selbst wenn wir Christen sind manchmal, ja, Gott ist so eine Hilfe für mein Leben. Aber was das hier eigentlich ausdrückt, was Jesaja hier sieht, diese Heiligkeit Gottes, dass es im christlichen Glauben ja um Hilfe und Verbesserung geht, aber es geht auch um diesen heiligen, vollkommen und antastbaren Gott. Das sieht Jesaja hier. Aber wie reagiert er darauf? Und das ist mein zweiter Punkt. Eine Begegnung mit uns selbst. Ihr könnt nochmal mitlesen. Ganz am Anfang in Vers 5 heißt es, dass Jesaja, er sieht das auf einmal und er sagt, wehe mir, ich vergehe. In anderen Übersetzungen heißt es, ich bin verloren. Wehe mir ist wie so ein Fluch, den er über sich ausspricht. Jesaja sieht das alles vor sich, diesen heiligen, vollkommenen, unantastbaren Gott. Und was es bei ihm auslöst, ist pure Verzweiflung. Hier passe ich nicht hin. Ich darf hier nicht sein. Diese Heiligkeit, diese Vollkommenheit Gottes ist so strahlend und so groß und Gott ist unantastbar für ihn. Er ist verloren, sagt er. Im Oktober 1991 traf ein riesiger Sturm die Ostküste von den USA. Und eigentlich war das nicht ein Sturm, sondern es waren drei riesige Stürme, die sich in einer ganz besonderen Situation zusammengefunden haben zu einem Sturm, zu einem gewaltigen Sturm mit unvergleichlicher Kraft. Und Meteorologen haben damals diesen Sturm einen Titel genannt und haben gesagt, das ist der perfekte Sturm. Sie haben ihn angeschaut und aus ihrer Sicht war dieser Sturm von unfassbarer Schönheit. So etwas hat es noch nicht gegeben, wie diese Konstellation von diesen Stürmen, die sich zu diesem gewaltigen Sturm zusammengebracht haben. Es war der perfekte Sturm aus ihrer Sicht. Aber so schön und perfekt dieser Sturm aus Meteorologensicht war, so gefährlich und zerstörerisch war er für die Fischer, die damals noch mit ihren Booten vor der Küste auf dem Meer waren. Sie waren Stürme gewöhnt, weil das ist nicht so untypisch an der Ostküste, aber sie waren nicht vorbereitet auf 30 Meter hohe Wellen. Und tatsächlich sind viele Seeleute damals in diesem tödlichen Sturm umgekommen. Und ich glaube, dieses Beispiel ist ein gutes Beispiel für die Heiligkeit Gottes. Auf der einen Sicht total wunderschön, aber gleichzeitig unantastbar, wenn es so nahe kommt, zerstörerisch. Und Jesaja sieht das und sagt, ich bin verloren. Ich passe hier nicht hin. Denn Jesaja sieht auf einmal in dieser Begegnung mit dem heiligen Gott sich selbst mit all dem, was nicht so ist. Mit all seiner Unvollkommenheit, mit all seinen Fehlern, mit all seiner Schuld, alles, was, wo er ungerecht war, wo er Schuld auf sich geladen hat, wo er selbstgerecht war, wo er eigenen Dingen hinterhergelaufen ist und sieht, in dem Licht von Gottes Heiligkeit, hier passe ich nicht hin. Er sieht sich im Licht von Gottes Heiligkeit völlig ungeschönt, so wie er wirklich ist. Und dann sagt er weiter, ihr könnt nochmal mitlesen, Vers 5, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscharen gesehen. Vielleicht ist euch das bei der Textlesung aufgefallen und ihr habt schon so gestutzt. Warum schreibt oder redet Jesaja auf einmal von unreinen Lippen? Also man könnte sich ja vorstellen, dass man sagt, okay, ich merke in der Gegenwart von diesem heiligen Gott, ich habe irgendwie ein unreines Herz, bei mir stimmt nichts, aber er redet von Lippen. Und Jesaja war ein Prophet, das heißt, er war kein Atheist, er glaubte an Gott und er wird sogar beschrieben in der Bibel als wahrscheinlich der gottesfürchtigste Mann seiner Generation. Er war wirklich jemand, der für Gott gelebt hat, der war gebildet und er ging regelmäßig in den Tempel und seine Aufgabe war es, den Menschen von Gott zu reden. Und seine Hauptaufgabe war es, als Prophet zu reden, zu sprechen von Gott. Das Beste, was er konnte und was er machte, war, Menschen von Gott zu erzählen. Und Jesaja sagt hier mit diesen unreinen Lippen, nicht nur all das Schlechte in meinem Leben kann irgendwie nicht vor dieser Heiligkeit bestehen, sondern selbst das Beste, selbst das, was ich aus guten Motiven vielleicht für Gott mache, ist im Angesicht dieser Heiligkeit noch völlig unrein und man könnte sagen dreckig. Das Beste, was er hat, seine Lippen, sein Reden reicht nicht. Vor einigen Zeit, ist schon echt ein bisschen länger her, in meiner Schulzeit hatte ich eine ganz erfolgreiche Leichtathletikkarriere. Wundert man sich vielleicht? Mein Bauch war noch ein bisschen jünger. Ich bin tatsächlich zum Höhepunkt damals Kreismeister im Dreikampf geworden. Ich habe mir diesen Titel ganz tapfer erkämpft. Ich muss ehrlich dazu sagen, ich war der Einzige, der bei diesem Dreikampf angetreten ist. Und ich war auch wirklich nicht ganz so gut. Aber ich erinnere mich noch ganz genau an diese, wie ich alleine beim Hochsprung über eine sehr tiefe Höhe gesprungen bin und dann nachher alleine auf dem Treppchen stand. Aber in meiner Karriere, die fing damals schon früher an, und zwar war ich im Leichtathletikverein. Und erst ein paar Wochen, und ich weiß nicht, was meine Trainerin damals geritten hat, sie meldete mich für einen Wettkampf in den Westfalenhallen in Dortmund an. Das sind große Hallen und gleichzeitig waren da noch so im Juniorenbereich die Westfalenmeisterschaften. Und ich war da angemeldet für den 1000-Meter-Lauf. Und ich noch relativ zufrieden am Anfang stand dann da in diesem 1000-Meter-Lauf mit den anderen Läufern und der Startschuss fiel. Und wir liefen alle los und alle anderen liefen schneller los als ich. Und ich noch, ziemlich optimistisch, sagte so, ha, die machen einen Fehler. Die starten viel zu schnell und nachher brechen sie ein. Tja, leider war es nicht so. Die liefen in dem Tempo weiter und ich kam mit großem Abstand als Letzter völlig fertig über diese Ziellinie gelaufen. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich mich gefühlt habe. Auf den Rängen waren Leute, ich weiß nicht, ob die alle geguckt haben. Ich war, alles in mir schrie förmlich. Hier passe ich nicht hin. Warum bin ich gerade hier? Warum habe ich das gemacht? Und ungefähr so fühlt sich Jesaja hier. Aber bei mir ist das Laufen, hoffentlich nicht die Schnelllaufen, nicht die beste Eigenschaft, die ich habe. Bei Jesaja war es aber das Reden. Aber ihr könnt euch vorstellen, Usain Bolt, der schnellste Mensch der Welt, wenn er diesen Wettkampf laufen würde und er würde sein Bestes geben und auch er hätte am Ende dieses Gefühl, ich passe hier nicht hin. Mein Bestes ist nicht genug. Und das drückt Jesaja hier aus, wenn er sagt, meine Lippen sind unrein. Und ihm wird bewusst, das gilt für ihn und das gilt auch für alle anderen. In der Begegnung von dem heiligen Gott sieht man seine ungeschönte Unvollkommenheit, in der selbst die besten Dinge nicht gut genug sind, um nah an diesem heiligen Gott zu sein. Und ich weiß nicht, wie das jetzt auf dich wirkt, wenn du das hörst, ob du Gott schon mal auf diese Art und Weise gesehen hast. und sagst vielleicht auch, es ist mir ein bisschen zu steil. Also ich glaube ja vielleicht an einen liebenden Gott und auch, was wir letztes Mal hatten, ein Gott, der gerecht ist, damit kann ich was anfangen. Aber das ist jetzt eine Kategorie, die geht mir ein bisschen zu weit. Aber wir wollen Gott sehen in dieser Predigtreihe, wie er sich selbst vorstellt. Und ich glaube, wir können nicht daran vorbei, Gott auch als diesen heiligen Gott zu sehen, der sagt, da ist Schuld, da ist Sünde in eurem Leben, die passt nicht zu mir. Selbst euer Bestes kann nicht bei mir bestehen. Die Bibel nennt das Sünde. Und man kann nicht in der Gegenwart dieses heiligen Gottes bestehen. Und das bedeutet letztlich, dass wir nichts tun können, selbst wenn wir uns komplett anstrengen, um irgendwie zu diesem Gott passend zu sein oder bei ihm zu sein. Da ist eine riesige Kluft. Und es würde uns so ergehen, wenn wir diesem Gott so nahe kommen, wie diesem kleinen Fischerboot mitten im Auge des Sturms. Und das begreift Jesaja hier. Und er ist völlig verzweifelt. Ich bin verloren. Aber hier endet nicht die Begegnung, die er mit Gott hat. Und das ist mein letzter Punkt, denn eine Begegnung, die verändert. Denn in dieser Verzweiflung passiert auf einmal etwas. In Vers 6 und 7, da heißt es, da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Wieder ein Teil, der vielleicht erstmal ein bisschen komisch ist, nicht so leicht zu verstehen ist. Aber was hier passiert ist, dass in dieser Verzweiflung von Jesaja, auf einmal, wo er in dieser Verzweiflung nicht mehr die Idee hat, was könnte ich denn irgendwie tun, um jetzt zu bestehen, er weiß, es ist hoffnungslos, passiert auf einmal etwas, dass dieser Engel dieses Stück Kohle nimmt vom Altar und sagt, deine Schuld ist dir vergeben. Deine Sünde ist gesühnt, deine Sünde ist bezahlt. Jesaja wird rein gemacht von außen. Nicht er macht sich rein, indem er sagt, guck mal hier, ich gebe jetzt mein Bestes. Nein, das ist hoffnungslos. Er wird von außen rein gemacht. Und er kriegt diese Kohle auf seinen Mund gedrückt und dann passiert diese Reinigung. Warum eine Kohle vom Altar? Habe ich mich auch gefragt, als ich das gelesen habe. Auf so einem Altar, vielleicht wisst ihr das nicht, da wurden damals Opfer gebracht. Und tatsächlich war es so, dass dieses Allerheiligste, von dem ich am Anfang gesprochen habe, dieser Ort, wo Gott ganz, ganz präsent war, dass dann der hohe Priester einmal im Jahr rein durfte. Und er musste dafür Opfer bringen. Er musste sozusagen sich reinigen für die Schuld von sich und von dem Volk. Und das war nur, es war sozusagen, es konnte, dieses Opfer wussten die, dass es konnte es eigentlich machen, aber das war der Weg. Es musste ein Opfer passieren. Und dieses Opfer wurde auf einem Altar gebracht. Und wenn ihr mal im Jesaja-Buch weiterlest, dann stellt ihr fest, dass im Jesaja-Buch nach dieser Begegnung noch ganz viele Begegnungen sind, die Jesaja mit Gott hat. Und ganz viele Sachen werden dort angekündigt, wo Gott sagt, Jesaja, diese Dinge werden irgendwann geschehen. Und eine Sache zum Beispiel, die im Jesaja-Buch steht, die passieren wird, ist, dass Jesaja schreibt, irgendwann kommt eine Person, er wird genannt ein Knecht. Und dieser Knecht, diese Person wird geopfert werden. Wie zum Beispiel ein Opfer auf dem Altar. In Jesaja 53 heißt es, ich lese euch das einmal vor, doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt. Wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich nicht und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Das, was Jesaja hier an sich selbst gesehen hat, mit dieser Kohle und er wird von außen reingemacht, ist eigentlich nur so ein Vorgeschmack, so eine Vorausschau für eine andere Reinigung von außen, die noch kommen wird. Mehr als 700 Jahre, diese Verse, die ich euch gerade vorgelesen habe, mehr als 700 Jahre vor Christus sind sie aufgeschrieben. Und die Leute haben sich gefragt, wer ist diese Person, von der Jesaja hier schreibt, wo Gott sagt, diese Person wird kommen und sie wird geopfert werden und sie wird uns sozusagen reinmachen, unsere Schuld auf sich nehmen. Und keiner wusste das. Und dann ist eine Person gekommen, Jesus Christus. Und er stirbt am Kreuz. Und so wie es hier steht, er wird durchbohrt am Kreuz. Und das nicht wegen seiner Schuld, sondern um genau das zu bewirken, eine Reinigung für uns alle. Und er nimmt all das, was wir Menschen haben, alle Schuld, alle Sünde auf sich und stellt sich genau ins Zentrum, ins Auge von diesem Sturm und opfert sich am Kreuz, damit wir reingemacht werden. Jesus, der eigentlich vollkommen war, nimmt unsere Schuld auf sich und begegnet jetzt unvollkommen diesem heiligen Gott. Und die ganze Kraft des Sturmes der Heiligkeit Gottes trifft ihn. Weil Jesus am Kreuz der schlimmste Ehebrecher, der schlimmste Kinderschänder, der schlimmste Mörder, der schlimmste Egoist, schlimmste Lügner und ja, ein selbstgerechter Unterdrücker wird, weil er das alles auf sich nicht nimmt. Und in dem Bericht über den Tod von Jesus aus dem Matthäusevangelium wird beschrieben, was genau in diesem Moment passiert, als das alles auf Jesus liegt und er stirbt. Dort heißt es: Jesus aber schrie noch einmal laut auf und dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde begann zu beben und die Felsen spalteten sich. Jesus begegnet unvollkommen dem vollkommenen, heiligen, unantastbaren Gott wegen unserer Schuld und die ganze Erde bebt. Genau wie hier bei Jesaja geschrieben wird in der Gegenwart von Gott. Und in diesem Augenblick, wo Jesus dieses Opfer bringt, passiert etwas. Der Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste getrennt hat, den Menschen von diesem heiligen Gott, der zerreißt in der Mitte. Und das ist ein Symbol dafür, dass die Heiligkeit Gottes, die Vollkommenheit, die Perfektion, Gott selbst, der unantastbar ist, auf einmal antastbar wird für uns. Diese riesige Kluft, die Jesaja noch irgendwie zwischen seiner Unvollkommenheit und Gott sah, die ist auf einmal überwunden. Wir können diese perfekte Schönheit von diesem Sturm auf einmal begegnen, ohne zu vergehen. Weil Jesus mitten ins Auge des Sturms geht für uns. Wir bekommen Zugang zu Gott, dem heiligen, schönen Gott. Und Jesus selbst, er ruft am Kreuz: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir wünschen uns von dieser Predigtreihe, dass wir alle, ich nehme mich da voll mit rein, egal ob wir schon lange irgendwie uns als Christ bezeichnen oder auch ganz am Anfang sind oder sagen, ich bin da sehr skeptisch, Gott sehen können, wie er wirklich ist, anders sehen können. Und ich weiß nicht, wie du Gott siehst, ob diese Eigenschaft, heilig zu sein, etwas ist, wie du Gott bisher gesehen hast oder ob du sagst, nee, das ist eigentlich ein Ding, das will ich nicht. Aber ich glaube, wir können es nicht weglassen, weil sonst würden wir ein verzerrtes Bild von dem kriegen, wie Gott wirklich ist. So stellt er sich vor. Aber wir dürfen auch immer wieder sehen, wenn wir über diese Heiligkeit nachdenken, was Jesus getan hat, damit diese Heiligkeit für uns schön wird und kein Problem. Und ich glaube, das hat Auswirkungen für unser Leben. Eine Auswirkung ist, glaube ich, ganz praktisch, dass wir merken, und diesen Satz habt ihr vielleicht schon von uns gehört, weil es, glaube ich, das super gut beschreibt, was eigentlich diese gute Botschaft ist. Dass wir merken dürfen, wenn wir der Heiligkeit Gottes begegnen, dass wir zwar in uns selbst sündiger und unvollkommener sind, als wir es jemals gedacht hätten. So wie Jesaja, der wahrscheinlich dachte, ich bin eigentlich schon ganz gottesfürchtig, ich bin Prophet. Und auf einmal merkt, nein, selbst das Beste ist nicht gut genug. Aber gleichzeitig dürfen wir dann sehen, dass wir in Jesus geliebter und akzeptierter sind, als wir es je gehofft hätten. Und ich glaube, erst in der Begegnung mit diesem heiligen Gott, erst wenn uns bewusst wird, dass Gott so ist, wird uns erstmal klar, was in uns steckt. Das brauchen wir wie dieses Licht, das uns zeigt, wie wir eigentlich sind. Aber wir müssen nicht verzweifeln, wir müssen nicht in Selbstmitleid verfallen, wir müssen es auch nicht irgendwie gut reden, wir müssen uns auch nicht anstrengen, unbedingt irgendwie besser zu werden, sondern wir dürfen erleben, dass eine Reinigung, dass Jesus uns von außen rein macht. Seine Liebe ist groß. So groß, dass er das ganze Schlechte, all das, was bei uns drin ist, auf sich nimmt und eine Beziehung zwischen uns und diesem heiligen, vollkommenen Gott möglich macht. Und ich glaube, je mehr wir uns unserer Unvollkommenheit und der Heiligkeit Gottes bewusst werden, desto größer wird eigentlich dieses Geschenk und das, wovon wir jeden Sonntag erzählen, was Jesus am Kreuz gemacht haben. dann wird es eine richtig gute Nachricht. Aber ich glaube, eine zweite Auswirkung ist, wenn wir uns das bewusst werden, dass Gott so ist, dann befreit uns das von unserem Leistungsdruck, aber auch in unserem Dienst, vielleicht wirklich für Gott zu sein und für andere. Ich muss nicht mehr in meinem Leben alles reißen. Ich muss nicht vielleicht als Christ manchmal diesen Anspruch haben, ich muss perfekt sein, ich muss alles immer hinkriegen, weil ich vielleicht diese Maßstäbe von diesem heiligen Gott vor mir habe. Und vielleicht geht es euch manchmal so, wenn ihr in der Bibel lest und ihr seht, Gott will eigentlich das, Gott ist eigentlich so, und dann schaut ihr auf euch selbst und merkt, ich bin nicht so. Und es löst so einen Leistungsdruck in unser Haus, so eine Unruhe. Und manchmal vielleicht ein Stolz, wenn man denkt, oh, ich kriege es ganz gut hin. Aber manchmal auch pure Verzweiflung. Aber das ist nicht die gute Nachricht. Sondern wir können nichts tun. Selbst unser Bestes wäre nicht gut, aber wir müssen es nicht. Sondern wir sind befreit, das loszulassen und sehen, Jesus hat das für mich getan. Er hat das Opfer gebraucht. Und ich glaube, es befreit auch vor einem Leistungsdruck, wenn du vielleicht noch sagst, ich bin gar kein Christ, aber sagst, ich will in meinem Leben was reißen und merkst, ich muss akzeptiert werden, ich möchte wahrgenommen werden, dann kann das befreien, indem wir sehen, dass der Maßstab für alles Gute, für Vollkommenheit sagt, ich akzeptiere dich, ich liebe dich, wegen dem, was Jesus getan hat. Ganz am Ende von diesem Text redet Gott selbst auf einmal mit Jesaja und er sagt, nachdem Jesaja reingemacht wurde, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und Jesaja, der völlig verzweifelt vorher sagte, ich bin verloren, ruft auf einmal aus, nachdem er reingemacht wird, sofort, hier bin ich, sende mich, ich will gehen. Obwohl er einen Auftrag bekommt, wenn ihr weiterlest, könnt ihr zu Hause noch machen, der nicht besonders schön ist. Aber er ist befreit, sein Leben für den heiligen Gott einzusetzen, weil er gereinigt vor ihm steht. Und wenn wir sehen, dass wir nichts bringen können, aber auch nichts bringen müssen, um von diesem Gott geliebt zu werden, dann befreit uns das, uns für ihn und für andere einzusetzen. Nicht, damit wir geliebt werden, damit wir angenommen werden, sondern weil wir sind, aus Dankbarkeit, nicht aus Pflichtgefühl. Jesaja ging vor 2700 Jahren in den Tempel und wahrscheinlich ein bisschen routinemäßig und er hat nicht damit gerechnet, Gott so zu begegnen. Und vielleicht gehen wir auch routinemäßig in den Gottesdienst, schalten routinemäßig jetzt mal diesen Gottesdienst an und gucken uns das an. Aber vielleicht ist heute auch so ein Moment, wo Gott sich dir mit seiner Heiligkeit begegnen will. Als der heilige Gott, der aus Liebe all seine Schuld auf sich nimmt, um dich zu befreien und dir möglich zu machen, für ihn zu leben. Amen. Ich bete. Jesus, ich danke dir für diese Sicht auf dich, Gott. Ich danke dir, dass du der heilige Gott bist, der vollkommen ist, wo nichts Schlechtes drin ist, wo kein Makel da ist, der absolute Schönheit ist. Und Jesus, du siehst, dass wir es nicht sind. Wenn ich in mein Leben schaue, dann gibt es so viele Dinge, die nicht so sind. Und gleichzeitig die Dinge, wo ich stolz drauf bin, wo ich sage, die mache ich für dich, die sind nichts, die mir irgendwie das verdienen können, Beziehung mit dir zu leben. Aber ich danke dir von ganzem Herzen, Gott, dass du Jesus als Opfer gegeben hast. Jesus, dass du bereit warst, in dieses Auge des Sturms zu gehen und dich dieser Heiligkeit unvollkommen auszusetzen für uns, damit wir nicht so wie die Fischer da auf dem Meer umkommen. Und Jesus, dieses Konzept heilig, es ist nicht so einfach zu verstehen und es ist manchmal auch ein bisschen groß. An manchen Stellen vielleicht auch bedrohlich. Aber Jesus, wenn wir an dich glauben, dann muss es nicht mehr bedrohlich sein. Dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass wir daran entdecken dürfen, wie groß dieses Geschenk eigentlich war, das du getan hast, indem du das auf dich genommen hast und wie genial es ist, ganz persönlich eine Beziehung zu so einem heiligen Gott, der vollkommen ist, zu führen. Jesus, ich danke dir dafür und möchte dich bitten, dass wir dir begegnen als diesen Gott, so wie du bist. Nicht mit irgendeiner Vorstellung von einem Gott, die wir uns selbst irgendwie im Kopf kreieren, sondern so, wie du wirklich bist. Nicht nur eine Hilfe für unser Leben, die du auch bist, aber gleichzeitig auch dieser heilige, vollkommene Gott, zu dem wir jetzt Zugang haben, der antastbar für uns ist. Amen.